Haltung zu zeigen gegen Rechts ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Medien, Werbeagenturen und Werbungtreibende rufen seit Beginn der Demonstration für Demokratie und gegen Ausländerfeindlichkeit vermehrt dazu auf, Position zu beziehen. Eine Marke, die sich gegen den rechten Hass stellt, ist Balsen. Mit ihrer Kampagne Hass geht uns auf den Keks, Hashtag nie wieder ist jetzt, hat sie nicht nur in der Fachpresse für viel Aufsehen gesorgt. Und darüber sprechen wir mit Carina Specht, der Medienmanagerin des Hannoveraner Backwarenherstellers. Carina, herzlich willkommen im Autoform-Podcast.
Vielen Dank, Kai. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Carina, so eine Kampagne zu machen, ist alles andere als alltäglich. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch so klar zu positionieren?
Ja, wir fanden einfach, in dem Moment war es das Richtige. Also wir alle stehen halt hinter dieser Message. Ganz egal, ob jetzt bei mir, den Kolleginnen und Kollegen aus Marketing oder auch der Unternehmenskommunikation oder auch der Geschäftsführung. Unsere Vielfalt ist einfach wichtig und deswegen haben wir das gemacht.
Jetzt bist du ja eine Mediatante, wenn ich mal so despektierlich sagen darf. Und Mediamenschen arbeiten mit KPIs und mit klaren Vorgaben und Zielen. Sag mal, gibt's bei so einer Kampagne überhaupt irgendein Mediaziel?
Nein, zumindest nicht unmittelbar oder primär. Also ein messbares Ziel steht da eigentlich nicht im Fokus. Aber natürlich haben wir geschaut, wie vor allen Dingen die Social Media Assets auch im Vergleich mit anderen Assets performt haben. Da haben wir natürlich Benchmarks und ja, da haben wir schon eine sehr, sehr große Reichweite erzielen können.
Und wie hat Social Media und wie hat die Öffentlichkeit auf die Kampagne reagiert?
Also wir haben tatsächlich sehr viel positiven Zuspruch bekommen, vor allen Dingen auf LinkedIn, aber eben auch über unsere eigenen Social Media Kanäle. Ja, natürlich gibt es auch immer einige User, die vielleicht negative Kommentare verfassen, aber das war tatsächlich die Minderheit. Und wir haben sogar, und das fand ich sehr besonders, von einem Out-of-Home-Anbieter aus Mainz kostenlos eine Fläche bekommen für die Kampagne und das auch ja zur Karnevalszeit direkt am Hauptbahnhof. Das finde ich schon sehr besonders, einfach weil auch dort die Aktion als so unterstützenswert empfunden wurde.
Jetzt seid ihr ja ein FMCG, ein Schnelldreher. Und normalerweise wollen Schnelldreher ganz viel an ganz viele Kunden verkaufen. Und dafür ist die Positionierung der Marke extrem wichtig. Was glaubst du, hat die Kampagne das Image von Balsen beeinflusst?
Also wir hatten ja, wie gesagt, tatsächlich keine Messung der Kampagne vorgesehen. Vor allen Dingen, weil das so kurzfristig, also die Kampagne war so kurzfristig entstanden. Deswegen können wir da jetzt keine direkte Aussage zu tätigen. Aber wie ich schon gesagt hatte, wir haben natürlich sehr, sehr viel positiven Zuspruch auf Social Media vor allem bekommen. Und ich glaube, das zeigt natürlich auch, ja, dass viele Menschen die Botschaft einfach ebenfalls als wichtig empfinden und sich auch vielleicht damit identifizieren können. Und ich würde sagen, das hat dann schon einen Nerv getroffen.
Nicht nur bei der Öffentlichkeit und Social Media, auch in der Werbebranche, in der Mediabranche gab es tatsächlich auch viel Zuspruch. Gab es denn auch Kritik, die du direkt mitbekommen hättest, außer irgendwelchen verirrten Seelen in Social Media?
Darüber hinaus tatsächlich nicht. Also wie gesagt, es gab durchaus auch negative Kommentare oder auch Nachrichten, aber es war wirklich die Minderheit.
Das Spannende ist ja, das überlege ich mir auch, das sehen wir auch oft, wenn wir irgendwie an Kampagnen beteiligt sind, unsere Mitglieder beteiligt sind, dann kriegen wir auch hin und wieder negative Kritiken. Die Frage ist immer, wie geht man dann mit sowas um? Wie seid ihr mit sowas umgegangen? Habt ihr jetzt einfach gesagt, okay, wir beantworten es gar nicht? Oder habt ihr gesagt, nee, wir lassen uns auf die einzelnen Menschen ein, auch wenn sie eine ganz andere Meinung haben, als ihr das habt oder als wir das gemeinsam hätten?
Ja, wir haben uns natürlich auch vorab schon vorbereitet. Also das ist dann so gelebt, dass man ja eine Art FAQ vorbereitet, in denen man so ein bisschen sich überlegt, was könnte denn an Reaktionen kommen, dass ich dann in dem Moment eben auch schnell handlungsfähig bin, ne? Weil das ist natürlich eins der Themen auf Social Media. Wenn ich dann erst 3 Tage später da auf einen Kommentar antworte, dann ist es auch schwierig, aber tatsächlich gab es, wie gesagt, ja nicht sonderlich viele Kommentare, auf die wir tatsächlich auch reagieren mussten. Da ist dann eher so eine, ich würde sagen, Diskussion unter den Usern entstanden, in die man dann als Marke vielleicht auch nicht immer eingreifen muss.
Balsen hat ja eine ganz klare Markenstrategie. klare Farbwelten, die sich vor einer ganzen Weile geändert haben, aber es ist immer sehr stringent, finde ich, fand ich immer so, was die Markenführung angeht. Und Hass gegen uns auf den Keks ist ja, man sieht schon, dass es Balsen als Absender ist, aber es ist dann doch etwas, du hast gesagt, ist ganz schnell entstanden, was eben so eine Uniqueness auch hat. Ist es so, dass du sagen würdest, das ist am Ende was, was irgendwie in eine Strategie reinpasst von der Kreation, von der Logik her oder tatsächlich so ein kompletter Standalone?
Also tatsächlich ist diese Kampagne ja sehr, sehr spontan entstanden, vor allen Dingen auch eben aus dem aktuellen Anlass heraus und weil wir einfach das Bedürfnis hatten, uns da zu positionieren. Und ich finde, da kann und sollte man sich vielleicht auch nicht zu strenge Richtlinien für die Marke auferlegen oder sich dann da auch nicht ausbremsen lassen, da einfach Haltung zu zeigen.
Das Bedürfnis, sich zu positionieren, das finde ich einen super tollen Satz. Der Slogan in der Kampagne ist zum Beispiel, zum Glück ist unsere Welt bunt oder ohne Vielfalt wären wir nur ein Keks. Und das ist ja beides Botschaften, die sehr stark auf das Thema Diversität anspielen. Und euer CEO, Alexander Kühn, der hat auf LinkedIn geschrieben, bei Balsen arbeiten in Deutschland Kolleginnen oder KollegInnen aus fast 50 Nationen. Ohne sie könnten wir den Laden dicht machen. Wir sind dankbar für diese Vielfalt. Also Diversity, Internationalität, Empathie, die spielen in der Medien- und Mediabranche ja eh eine große Rolle. Wie siehst du denn das? War das für euch relevant sozusagen, auch was die Organisation intern angeht, als Marke, die sagt, wir wollen sowas fördern?
Also ich glaube, es hilft zunächst erstmal, ja, sich grundsätzlich mit den Themen Diversity oder eben Internationalität, Empathie auseinanderzusetzen und sich auch aus der Marke heraus zu positionieren. Aber ich finde, dass es vor allen Dingen etwas ist, was man sich als gesamthaftes Unternehmen überlegen muss und sollte, ob und wenn ja, wie man sich positionieren möchte.
Vielfalt ist also bei Balsen ein großes Thema. Wir beide machen ja Werbung und wenn man so überlegt, wir haben vorhin schon kurz über die KPIs geredet, in der Werbung geht es zunächst mal um Image, um Absatz, um Umsatz. Was glaubst du, wenn ihr so eine Aktion gemacht habt, ist es ja was tatsächlich, was nicht alltäglich ist. Können Marken grundsätzlich dazu beitragen, Vorurteile, Stereotypen zu überwinden, einmal intern am Arbeitsplatz, aber vielleicht auch draußen was bewegen?
Also, wie ich gerade schon gesagt hatte, finde ich zunächst, dass es erstmal mehr eine Frage des gesamten Unternehmens ist, weil ich muss natürlich auch als Unternehmen dafür stehen. Aber ich finde schon auch, dass sich eine Marke im Speziellen durch vielleicht auch Vielfalt in ihrer Kommunikation, in ihrer Art und Weise, wie sie kommuniziert, auch durchaus da positionieren kann. Ja, das würde ich schon sagen.
Das heißt, aber hat auch was mit Verantwortung zu tun,
Auf jeden Fall, definitiv.
ne? In der Media, wenn ich Balsen so wahrnehmen darf, Balsen war mal mein Kunde in meinem letzten Job sozusagen auf Agenturseite noch. Da war Balsen in der Media immer relativ traditionell, also viel Fernsehen, sehr digital, aber auch und auch sehr crossmedial. Und vor allen Dingen fand ich immer mit sehr starken Kreationen und einer sehr intelligenten Mediastrategie. Außenwerbung war da ein wichtiger Bestandteil, war immer mein Eindruck, neben der großen Fernseh, dem großen Fernsehengagement. Welche Rolle spielt denn Außenwerbung für euch? Du hast gerade das Unternehmen in Mainz erwähnt, also ihr habt gute Beziehungen zu den Außenwerbern, das weiß ich. Aber wenn du so mal einen Mediaplan anguckst, wozu nutzt ihr Außenwerbung?
Ist natürlich immer etwas abhängig von der Art und auch der Größe der jeweiligen Kampagne. Aber ich finde, und so sehe ich das auch strategisch in der Mediaplanung, dass Außenwerbung durchaus ein sehr spannendes, dynamisches und vor allen Dingen natürlich auch wachsendes Medium ist. Natürlich auch durch Themen wie gerade Digital Out of Home beispielsweise. Daher ist es schon häufig Teil unseres Media-Mixes. Und was ich auch hier vielleicht nochmal hervorheben würde, wir haben aber tatsächlich auch schon Digital Out of Home Only-Kampagnen beispielsweise umgesetzt. Also wenn es darum geht, sehr, sehr kurzfristig eine Kampagne live zu bringen, so wie das jetzt eben auch bei der Hass geht uns auf den Keks-Kampagne gewesen ist, dann ist natürlich ein Medium wie Digital Out of Home da sehr, sehr gut für geeignet. Und ansonsten, wie du auch schon gesagt hast, gerade im Zusammenspiel mit unseren anderen Kanälen im Media-Mix einfach ja doch schon ein strategisch wichtiger Bestandteil für uns.
Ich erinnere mich, ihr habt sehr früh programmatische Außenwerbung gemacht, aber ganz klassisch Plakate auch am POS und sowas. Wie siehst denn du so die Perspektive der Gattung? Wie siehst du, was wir derzeit so in der Gattung treiben als Außenwerber?
Ich finde das immer eine spannende Frage, weil für mich ist so wohl klassisch Plakat als auch sowas wie Programmatic Digital Out of Home wichtig. Und ich glaube, es braucht nach wie vor beides. Weil Programmatic, um erstmal darauf zu kommen, ist natürlich super geeignet, wenn ich zum Beispiel unterschiedliche Botschaften habe, die ich vielleicht an eine unterschiedliche Zielgruppe und vielleicht auch noch zu einer unterschiedlichen Zeit ausspielen möchte. Wenn ich aber vielleicht groß Reichweite aufbauen möchte und eine klare Botschaft, ein klares Produkt habe, was ich kommunizieren möchte, dann kann ich das auch immer noch sehr gut über klassisch Out of Home. Vor allen Dingen, wenn ich an zum Beispiel Zielgruppen denke oder Zielgruppen ansprechen möchte, die vielleicht eher ländlicher leben, also in ländlichen Regionen, versus Digital Out of Home, was natürlich häufig sehr städtisch positioniert ist.
Das heißt, ihr habt dann durchaus auch natürlich logischerweise irgendwelche Produkte am POS, die ihr pushen wollt, oder nutzt ihr wahrscheinlich was, was hier viel am POS ist? Und wenn ihr Image aufbaut, geht ihr tatsächlich dann wahrscheinlich ganz stark in irgendwelche Touchpoints, die eben für Image relevant sind, oder?
Ja, richtig. Also ich glaube, so übergeordnet kann man das durchaus so zusammenfassen. Das meine ich mit, ne, es ist immer so ein bisschen abhängig, was ist das Ziel auch der Kampagne, wie ist auch die Kampagne kommunikativ aufbereitet, ne? Also ist das eine sehr produktzentrierte Kampagne oder ist es eben mehr auf die Marke insgesamt? Und da spielt dann natürlich auch unterschiedliche Touchpoints eine unterschiedliche Rolle, ja.
Ihr nutzt ganz viele Kanäle, das haben wir gerade eben schon besprochen. Und im Moment ändert sich ja wahnsinnig viel. Also Media ändert sich fundamental. Bestimmte Kanäle, so klassisch lineares Fernsehen, hat man so einen Eindruck auf dem Rückzug. Print hat es vor ein paar Jahren schon hinter sich. Im Moment ist so die Welle Außenwerbung, funktioniert super. Über welche Kanäle werden im Jahr 2030 kommunizieren werblich? Was glaubst denn du, wenn du mal so in dein ja noch junges, aber viel Perspektive habendes Berufsleben blickst, was erwartet uns da?
Ja, ich schätze, wie du schon gesagt hast, dass vor allen Dingen der digitale Anteil auch immer wichtiger werden wird. Das sehen wir ja jetzt bereits. Aber ich finde trotzdem, gerade wenn es darum geht, schnell auch viel oder große Reichweite aufzubauen und vor allen Dingen auch über so ein Video-First-Approach zum Beispiel, dann brauche ich durchaus vielleicht auch andere Medien als im Digitalen, so die One-to-One-Medien und muss dann doch eher wieder in die One-to-Many-Medien, wo ja auch einen TV oder einen Out-of-Home dazugehören gehen. Und deswegen glaube ich, dass die auch nach wie vor ein TV seine Berechtigung immer haben wird, aber dass eben auch so etwas wie ein Out-of-Home an Wichtigkeit weiterhin zugewinnen wird, eben aus dem großen ja, Aspekt heraus, dass ich gerade wenn es darum geht, schnell viel Reichweite aufzubauen, eben super auf das Medium zurückgreifen kann.
Und wenn du dir was wünschen dürftest von der Gattung Out of Home, was wäre das?
Also ich glaube, das Thema Messbarkeit ist immer eins, was Werbungtreibende sehr, sehr stark umtreibt. Einheitliche Standards einfach, ne? Also ich glaube, das haben wir natürlich auch schon häufiger jetzt gehört, aber ich glaube, das ist einfach enorm wichtig, dass ich eine einheitliche Währung habe, damit ich eben auch in Omnichannel-Kampagnen mein Media-Mix, ich nenne es mal, durchbuchen kann, ne? Weil es ist immer schwieriger in der Planung, wenn ich mir meine einzelnen Kanäle, Formate, Touchpoints alle irgendwie einzeln zusammen basteln muss, als dass ich eine Omnichannel-Kampagne mit einheitlichen Leistungswerten plane. Und deswegen ist das, glaube ich, für mich nach wie vor das Thema, wo wir alle gemeinsam noch besser werden können, wohl wissend, dass auch bereits einiges in dem Bereich passiert.
Du hast mir mal erzählt, was ich super spannend fand, wie wichtig für dich die Qualität auch ist. Also das heißt, irgendwie nur einfach Reichweite buchen und nur irgendwie programmatisch durchbuchen ist dein Ding nicht, sondern du guckst dir schon ganz genau an, was passiert mit meiner Media, die ich da draußen in die Welt schicke, oder?
Richtig, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also das Thema Qualität, ich glaube, das wird auch im digitalen Zeitalter natürlich irgendwo immer wichtiger, ne? Also man möchte mit seiner Marke natürlich in Qualitätsumfeldern laufen. Und deswegen ist es, finde ich, auch wichtig und gehört auch irgendwie zum Job, eines Mediaverantwortlichen dazu, sich mit den Umfeldern und mit der Qualität der Umfelder auch auseinanderzusetzen. Und da gibt es auch tatsächlich noch nicht überall die Möglichkeit, sage ich mal, alles automatisiert durchlaufen zu lassen, sondern da gehört dann auch mal klassischerweise dazu, dass ich mir wirklich manuell die Umfelder dann auch anschaue. Und ich glaube, das ist auch wirklich sehr wichtig, das zu tun, um eben ruhigen Gewissens sagen zu können, meine Kampagne läuft auch da, wo ich möchte.
Balsen sitzt in Hannover und du bist Mitbegründerin von Hannover, Dein Ernst. Wir beide und die Gesa, die den Podcast hier organisiert, die teilen mit uns zusammen ein Schicksal. Wir wohnen, Gesa jetzt im Moment nicht mehr, die kommt daher wie du. Wir beide kennen aber die langweiligste Stadt Deutschlands, so zumindest das Image oder der Ruf. Jetzt mal Hand auf dein niedersächsisches Herz. Ist dieser Ruf gerechtfertigt?
Nein, absolut nicht. Also da kann ich zu 100% mit Nein drauf antworten. Ich glaube, wenn man erstmal in Hannover war, ist man meist positiv überrascht, weil man hört dann oft, Hannover ist so bodenständig, Hannover ist so grün, man kann irgendwie alles mit dem Fahrrad oder den Öffis schnell erreichen. Es ist so eine perfekte Größe der Stadt und ja, viele kennen halt nur den Bahnhof, sagen so, ich bin da irgendwie mal durchgefahren oder umgestiegen. Ja, ich glaube, davon lernt man natürlich irgendwie die Stadt nicht kennen oder man kennt die Messe, ne? Und auch davon kann man sich, glaube ich, nicht unbedingt ein gutes Bild der Stadt machen.
Du hast mit drei anderen Frauen zusammen eben Hannover Dein Ernst gegründet. Kann jeder im Internet angucken, findet man ganz leicht. Warum hast du so eine Organisation oder so eine Initiative gegründet?
Ich glaube, genau aus dem Grund, ne? Also einfach zu zeigen, dass Hannover noch so viel mehr zu bieten hat und häufig einfach extrem unterschätzt wird.
Ist das eine Kommunikationsplattform oder ist es was, wo du sagst, das macht aus dem Internet auch mal irgendwann den Schritt in die echte Welt?
Also ich glaube, es ist tatsächlich schon immer eng mit der echten Welt auch verbunden, weil es geht ja darum, auch, ich sag mal, mit uns, und da komme ich so ein bisschen zum Konzept von Hannover, dein Ernst, mit uns so die eigene Heimat so ein Stück weit neu zu entdecken, ne? Weil der Ansatz ist ja zu sagen, wir geben irgendwie Tipps rund um Hannover, wir zeigen aber auch spannende Stadtgesichter zum Beispiel aus Hannover und ihre Geschichten, die ja auch wirklich in Hannover leben und die ich auch wirklich kennenlerne, wenn ich, sage ich mal, in der realen Welt unterwegs bin. Und darüber hinaus gibt es dann eben wahnsinnig viel an Empfehlungen, die wir gerne teilen, aber auch, das steckt so ein bisschen in unserem Namen, auch Haltung zu zeigen und auch mal ernste Themen anzusprechen. Jetzt kommt sicherlich gleich die Frage, deswegen Kai, ich nehme dir das jetzt hier mal vorweg. Warum ist denn der Name so, wie er ist?
Genau.
Also das eine ist natürlich ernste Themen. Das andere ist aber auch, das schlägt so ein bisschen die Brücke zurück, was sehe ich als erstes, wenn ich in Hannover ankomme und aus dem Bahnhof rauskomme? Es ist das Ernst-August-Pferd. Und die aus Hannover kommen, die wissen, man trifft sich in Hannover dann gerne unterm Schwanz. Und zwar unterm Schwanz von dem besagten Ernst-August-Pferd. Und deswegen war das so die Brücke, die wir irgendwie geschlagen haben. Sowohl das Thema ernste Themen, so Hannover, dein Ernst, ist es jetzt hier wirklich so, ne? Oder wirklich, ich komme raus aus dem Bahnhof und sage, oh, das Erste, was ich sehe, ist der Ernst August und ich treffe mich bei dem unterm Schwanz. Also das war so die Idee des Namens, weil das ist, würde ich sagen, eine der meistgestellten Fragen. Warum ist denn euer Name so?
Wenn du jetzt mal ganz lokalpatriotisch bist, so rum, neben Balsen, warum sollten Menschen nach Hannover kommen und vielleicht sogar da bleiben? Hast du so irgendwie drei, vier knackige Dinge, wo du sagst, das ist der Grund?
Also ich würde auch hier in allererster Linie sagen, Hannover ist einfach unglaublich bodenständig. Und das liebe ich zum Beispiel so an der Stadt. Und es ist einfach häufig unterschätzt, zum Beispiel auch für die erstaunlich große und auch tolle Kulturszene, die wir zum Beispiel auch haben. Wir haben tolle Hochschulen. Es gibt noch vergleichsweise erschwingliche Wohnungen in Hannover und auch großartige Natur, würde ich einfach sagen. Also wie zum Beispiel die Eilenriede. Das hebe ich immer ganz gerne hervor. Das ist ein großer Stadtwald hier bei uns in Hannover und zählt tatsächlich zu einem der größten Stadtwälder in Europa. Man glaubt es immer kaum. Ist nämlich sogar doppelt so groß wie der Central Park in New York. Und ich finde, ich glaube, vielleicht genug Lokalpatriotismus an dieser Stelle.
Central Park finde ich einen sensationellen Vergleich. Vielen Dank, Carina.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Kai.
Das war Carina Specht von Balsen und ganz spannende Einblicke, nicht nur in die Gründung und die Inside deiner Initiative Hannover den Erz, sondern auch in die Kampagne Hass geht uns auf den Keks, die, glaube ich, für ganz viele ein super Vorbild sein kann. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.